the play fake.
Good job by Sebastian Vollmer.
The New England Patriots are the NFL champions.
Das Erste, was mir eben gesagt wurde, ist so, du weißt schon, dass wir gut sind, dass wir dich nicht brauchen. Ne?
Sebastian Vollmer war der erste einer neuen Generation von deutschen Footballspielern in den USA, die jetzt immer mehr in die Liga strömen.
Hello, Lenny Craig.
Goff to the end zone. Touchdown, St. Brown.
Bernard Raimann from Austria.
Quick throw, that's complete. Max Mang.
Hands blocked. Jakob Johnson.
In der letzten Staffel Part of the Game haben wir die NFL in Deutschland erlebt.
We all the way in Germany winning, man. We appreciate the love and hospitality you guys gave us.
In dieser Staffel erleben wir Deutschland in der NFL. Wir erfahren die Origins.
1835 zum Beispiel verbot in England der Highway Act das Spielen von Football auf dem Highway.
Bekommen Hintergründe, die so noch nie zu hören waren.
One of our players was held up at gunpoint.
Wir erfahren, wie unsere Stars selbst mit dem Footballspielen angefangen haben.
Ja, wenn die halt sagen, third and ten, also dritter und zehn, das Konzept war mir nicht. Was heißt denn Dritter? Und zehn was?
Erwischen sie in ganz persönlichen Momenten.
Also ich glaube, es gibt bestimmte Momente im Leben, die zurückblickend den Lebensweg verändern. Und es ist ganz selten, wo ich halt vorher weiß, dass mit dieser Entscheidung sich dein Leben eben verändert.
Und erfahren, wo wir schon heute die Talente für die nächsten Jahrzehnte finden.
Eine Arbeit! Eine Arbeit! Ihr seid die Geilsten! Bis morgen! Wir fliegen in die USA! Okay.
Das ist Part of the Game. Präsentiert von der DKB. Eine Produktion der NFL Deutschland. Folge 1. Wurzeln.
Hello.
So.
Hello, jetzt sehe ich euch auch. Keine Ahnung,
was los ist. Sehr gut.
Wie ist denn der Ton? Ich hätte sonst noch ein Mikro.
Es ist Ende September, 16 Uhr deutsche Zeit. In Florida, USA, ist es gerade früher Morgen. Uns gegenüber sitzt Sebastian Vollmer, zweifacher Super Bowl-Champion mit den New England Patriots und bis heute der erfolgreichste deutsche Footballspieler in der NFL.
Keep an eye on the left tackle, Sebastian Vollmer.
Sebastian Vollmer, a rookie tackle out of the University of Houston now.
Sebastian Vollmer.
There's Vollmer. Oh, there's Sebastian Vollmer. Look at that.
Sebastian sitzt in seinem Gym und wir haben ein bisschen Tonprobleme.
Hörst du mich?
Oh ja, yeah. Wow.
Hörst du mich? Hörst du mich?
Jetzt höre ich im Hintergrund, okay. Hast du einen Ventilator an oder so?
Klimaanlage.
Meine Güte.
Schwitze ich halt bei euch.
In den folgenden 5 Folgen werden wir erleben, wie sich der Football in Deutschland in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Und wo er heute steht. Sebastian ist dabei eine Schlüsselfigur. Wir wollen von ihm wissen, wie er es eigentlich damals geschafft hat. Als RTL noch nur den Domino Day zeigte und es The Zone noch gar nicht gab.
Ich bin mit Fußball aufgewachsen und dann gleichzeitig auch im Schwimmen. Musste mich dann halt irgendwann entscheiden. Schwimmen hat dann übernommen, war doch ganz gut drin. Hab dann allerdings so mit, ich weiß es gar nicht ganz genau, aber so mit 14, 15 irgendwie aufgehört. Wurde dann doch ein bisschen, ich sag mal, breiter. Und hab dann, ich sag jetzt mal, meine neue, ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber meine neue Liebe versucht zu finden. Und ich habe dann nochmal irgendwie beim Basketball geguckt, vielleicht Lacrosse, Handball, irgendwie sowas. Aber das war mir alles zu viel laufen, ganz ehrlich.
Knapp 2 Jahre ist Sebastian auf der Suche, bis ihn ein Bekannter an der Schule zum Football bringt.
Das war so, irgendwie schon mal was gehört. Damals gab es ja noch die World League und ich glaube, ich war das schon mal da vorher, bei diesem Karneval. Das war ja damals, ich weiß nicht, wer noch daran erinnert, das war ja dann, hatten ja ein Riesenrad und das war im Prinzip so eine halbe Kirmes. Also ich war dann schon mal da, aber habe die Regeln nicht verstanden, wusste gar nicht, was es ist, war einfach irgendwie so ein cooles Event.
Also geht er zu einem kleinen Verein um die Ecke. Neuss, nicht weit von zu Hause. Allerdings fehlt ihm hier der Leistungsgedanke.
Also, keine Ahnung, so Kleinigkeiten. Trainer hat geraucht, Spieler kam zu spät. War für mich so, ja, war für nicht so mein Ding. Und dann habe ich herausgefunden, dass bei den Düsseldorf Panthern, also in Düsseldorf, das ist gar nicht so weit von mir weg, wo ich gewohnt habe, dass sie halt auch noch ein ziemlich gutes Team haben. Bin dann da hingegangen und es sah dann halt schon anders aus. Da waren 100 Leute auf der kleinen Kampfbahn neben dem Stadion damals und irgendwie alle waren begeistert. Und keine Ahnung, ich habe mich so irgendwie direkt in den Sport verliebt, obwohl das mit Football noch gar nichts zu tun hat, aber einfach dieses Mannschaftsgefühl.
Und Sebastian wird direkt gebraucht, prädestiniert für die O-Line. Einer, dem qua Körpermaßen, 2 Meter groß und über 100 Kilo schwer, schon direkt viel zufällt. Und der Rest lässt sich schließlich lernen.
Ja, wenn die halt sagen, 3rd and 10, also 3rd und 10, das Konzept war mir nicht. Was heißt denn Dritter? Also dieses, ich weiß gar nicht, was du ausdrücken möchtest. Oder und zehn was? Also wirklich, also bin dann zur Bücherei gegangen, habe mir da so Football für Dummies ausgeliehen, einfach um so Grundregeln zu lernen und ich weiß nicht, wo man sich hinstellt, ich wusste gar nichts. Und dann auch gefragt, auch so ganz blau, ich musste mir irgendwann halt so Pads kaufen, das gab es damals noch in Holland, bin ich da halt hingefahren, aber vorher mein Trainer gefragt, welche Position bin ich eigentlich? So, ja, du bist ein Tackle. Ich glaube, keine Ahnung, was das ist, aber gehe ich halt da hin und sage, ich bin Tackle, ich brauche irgendwie passenden, keine Ahnung, Helm. Ich wusste nicht, dass sie alle denselben Helm, also war es einfach komplett, ja, naiv da irgendwie hingegangen, so, ja, und spiele ich halt Football.
Aber das macht er offensichtlich ziemlich gut. Und je mehr er spielt, desto natürlicher entwickelt sich auch sein Verständnis für American Football.
Kennt man ja, dass wenn die Defense auf dem Platz ist, also seine eigene Defense, dass der Geräuschpegel hochgehen sollte. Ich meine, wir haben ja einen kleinen Kampfbahn gespielt, irgendwie mit 50 Freundinnen und 3 Müttern. Der Geräuschpegel war jetzt nicht so hoch und dann versuchst du halt, der Spieler schreist dann da rum. Ich habe mal rumgeguckt, achso, die machen jetzt auch gerade Geräusche, mache ich es halt auch.
Und Sebastian weiß offenbar selbst noch gar nicht, wie gut er eigentlich wirklich ist.
Und dann kam die Nationalmannschaft, wahrscheinlich so 2002, Europaauswahl 2003. Und da kamen dann halt auch die Scholarships von amerikanischen Universitäten. Ich hatte auch da das Glück, dass mein damaliger Offensive Coordinator Jeff Rambold Freunde angerufen hat, weil er Amerikaner ist, amerikanischen College trainiert hat, etc. Sag, hey, ihr müsst euch diesen Typen mal angucken. Der ist groß, sehr schnell, der kann laufen, der ist athletisch. Alles andere kriegen wir irgendwie noch hin. Die kamen dann hin, haben mich da spielen sehen und haben mir dann alle ein Scholarship angeboten bekommen. Aber auch da, keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Michigan und Houston ist, was Division 1 und 2 ist, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gehe zu Houston, weil ich den Coach mag. Und dann war ich beim Training und so, ist das eigentlich Division 1 oder 2? Und manchmal habe ich gesagt, du hast Division 1, manchmal habe ich gesagt Division 2. Also das war ja auch nicht so, dass man mal eben hier irgendwie Fernseher anmachen kann. Oder selbst im Internet kannst du ja relativ wenig, gab es ein paar Magazine, die haben ja einmal die Woche oder einmal im Monat, kamen die, glaube ich, raus, kann man sich so ein bisschen was durchlesen. Aber es war halt, der Informationsfluss war doch sehr, sehr begrenzt.
Es ist das Deutschland um die Jahrtausendwende. Damals gab es noch keine Football-Bromance, keine deutsche Red Zone, keine Streams, kaum Zusammenfassungen. Weder bekam die NFL mit, was bei jungen Spielern in Deutschland so abging, noch war es überhaupt leicht, in Deutschland an Infos über die NFL und Colleges zu kommen. Roman Motzkus, ehemaliger Nationalspieler und heute Kommentator bei The Zone, kann sich erinnern.
In der Zeit, wo ich gespielt habe, gab es noch kein Internet. Kann man manchmal sagen, war ganz gut so. Weil sind auch einige Sachen halt verschwiegen geblieben, die sonst vielleicht publik gewesen wären. Aber das ist ein anderes Thema. Wir hatten nicht diese Möglichkeit, unsere Highlights auf YouTube hochzuladen oder Colleges anzuschreiben und sagen, hier ist mein Highlight-Video, darf ich bei dir spielen, kriege ich ein Stipendium. Das gab es nur ganz, ganz selten über Connections, die persönlich waren. Und ähnlich war es ja bei Björn Werner auch. Den haben wir mit 14 Jahren hier in Berlin gehabt und haben gesagt, der ist zu gut für uns. Der muss einfach mehr machen können. Unser damaliger Präsident hat ihn dann unterstützt und hat ihn an die Highschool geschickt. Dann kam er erstmal wieder, weil er ein bisschen Heimweh hatte und ist dann nochmal hin und ist dann seine Karriere ja auch wie aus dem Bilderbuch bei Florida State durchgezogen. Und das ist heutzutage natürlich völlig anders.
Sebastian und Björn, der uns vor allem auch als Colts-Legende bekannt ist, hatten damals noch das Glück, die richtigen Coaches gehabt zu haben, die ihr Talent erkannten und auch über ein Netzwerk verfügten, das es ihnen ermöglichte, den nächsten Schritt zu gehen. Und genau dieses Netzwerk ist es, das heute, rund 20 Jahre später, massiv ausgebaut wurde.
Auf die Seite des Spielens schauen, dann versuchen wir früh an Schulen zu gehen, Kinder zum Flag Football zu bringen, aber auch Wege aufzuzeigen, wie man es denn in die Liga schaffen kann.
Sagt Alex Steinfort, General Manager der NFL Deutschland, der auch persönlich zum Ziel hat, die Menschen nicht nur zum Zuschauen, sondern auch zum aktiven Mitspielen zu bewegen.
Wenn wir über ehemalige Spieler nachdenken, da sieht man, diese Wege sind in der Vergangenheit ganz unterschiedlich gelagert gewesen und sehr stark mit Eigeninitiative verknüpft gewesen. Eigentlich so diese unwahrscheinlichen Heldengeschichten, weil es nicht den vorgezeichneten Weg gab. Und das versuchen wir zu vereinfachen, indem wir sagen, es gibt eine NFL Academy. Wir gehen bewusst auf deutsche Talente zu. Wir versuchen, die besten Spieler in Deutschland, in anderen Ländern zu scouten, um die dann im Rahmen einer solchen Nachwuchsinitiative auf Top-Niveau zu trainieren, damit sie in die besten Unis reinkommen, damit sie es mal zum Draft schaffen. Es gibt viele, viele Initiativen, wo wir wissen, viele werden auch erst in einigen Jahren Früchte tragen, weil der Weg von einem 16- bis 18-jährigen Schüler hin in die NFL ist ein sehr langer. Das hat eine Vorlaufzeit von 6, 7, 8 Jahren. Und trotzdem sehen wir jetzt schon Erfolge, weil es eben immer mehr deutsche Spieler auch im US-College-System gibt, die auch an guten Unis spielen, die von denen nicht alle, aber mit Sicherheit einige auch irgendwann mal den Sprung in die NFL schaffen werden.
Die NFL Academy richtet sich ganz klar an den Spitzensport. Die größten Talente Europas an einer Schule. Das FLAG-Programm dagegen zielt mit Unterstützung der DKB auf die Breite. Man will möglichst viele Kinder möglichst früh mit dem Sport in Berührung bringen. Und die ersten Früchte sehen wir schon jetzt.
Ey Papa, ich habe 2 Offer bekommen. Von Boston College und von UMass.
Coach George, how you been? Just talked to Coach Maddie from Kennesaw State. I just got my first D1 offer.
Alleine in diesem Jahr haben es 5 Spieler aus Deutschland und Österreich an ein D1, also Erstliga-College in den USA, geschafft und werden von dort hoffentlich möglichst bald in den NFL-Draft kommen. Aber zurück zu Sebastian, der erstmal gar nicht überzeugt war von der Idee, in die USA zu gehen.
Also ich war schon so, ich hatte mein Abi gemacht, dann glaube ich, hätte ich mich auch ausmustern lassen können, ganz ehrlich. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich doch noch ein Jahr irgendwie wollte, um mich zurechtzufinden. Also ich hatte, wie gesagt, ein Scholarship bekommen und dann halt gesagt, nee, ich kann jetzt nicht sofort, weil ich muss ja noch zum Zivildienst. Also für mich halt nochmal so ein, ich wusste gar nicht, wo mein Leben irgendwie hingeht, gefühlt. Da habe ich nach allen möglichen Entschuldigungen und Rechtfertigungen gesucht, es eben nicht zu machen. Weil ich halt auch wusste, also ich glaube, es gibt bestimmte Momente im Leben, die zurückblickend den Lebensweg verändern. Das heißt also wirklich, du gehst links oder du gehst rechts. Und es ist ganz selten, meiner Meinung nach zumindest, oder in meinem Leben, wo ich halt vorher weiß, dass mit dieser Entscheidung sich dein Leben eben verändert.
Und dieser Moment war bei Sebastian gekommen. Es gab nichts, worüber er damals hätte wissen können, was ihn erwartet. Er wusste nur, dass sich alles um ihn verändern würde. Auch wenn sich niemand vorstellen konnte, wie einschneidend diese Veränderung am Ende sein würde. Zumal sein Anfang auch nicht unbedingt einfach war.
Das erste Mal gewogen wurde, weil ich 248 amerikanische Pfund, was extrem dünn ist für einen Offensive Lineman. Normalerweise sind sie halt 300 plus, also so 125, 130 Kilo. Und also es war jetzt von der Statur her, die sieht halt nicht aus wie ein Tackle. Und das Problem war, ich wurde halt auch angepriesen, also die Daily Cougar, hieß die Daily Cougar, also die Zeitung für die Uni. Und man hat es halt gesehen, da stand halt drin, okay, wir haben die neue deutsche Hoffnung, 2 Meter groß, 150 Kilo, kommt da hin, Left Tackle Position für die nächsten 5 Jahre und. Muss man sich halt mal bildlich vorstellen, komme ich halt dahin, ich verstehe halt nichts. Ich wiege 115 Kilo, irgendwie meinen Dieselschuhen und irgendwie, keine Ahnung, Messenger Bag und so. Na, ich bin ja bei der Uni. Hat halt überhaupt nicht gepasst. Im Nachhinein wurde mir dann auch erzählt, also da war halt ein Coach, der Thomas McGahee, der mich geglaubt hat, dafür gesorgt, dass ich ein Stipendium bekomme und. Gibt's einen AD, der AD, also Athletic Director ist halt der in der verantwortlich ist. Alles mögliche, was für ein Sportprogramm eben zu tun hat. Und er meinte auch, oh, there's a wasted walking scholarship. Das sage ich, okay. Habe ich damals wörtlich halt nicht verstanden, was der meinte, aber halt dieses, okay, warum geben wir für den Typen Geld aus?
Denn das Hauptproblem bei Sebastian damals war kurioserweise erstmal seine physische Erscheinung. Da, wo er in Deutschland alles dominiert hatte, wirkte er hier in den USA eher wie ein Schlacks. Und so trug er in Houston zunächst auch ein Redshirt, war also Teil des Trainingsbetriebs, ohne selber spielen zu dürfen. Und musste neben dem Platz vor allem erstmal Masse zulegen. Mit allen Möglichkeiten, die sein Football-Stipendium erlaubte.
Also ein Full Scholarship heißt, du musst die Uni nicht bezahlen, dass du in die Kurse gehen darfst und du bekommst deine Bücher. Und dann haben wir, glaube ich, so $700 oder so bekommen. Dafür zahlst du dann deine Miete, dein Essen und. Und die Unis durften, das Sportprogramm durfte uns kein Essen quasi zur Verfügung stellen, musst du alles selber kaufen. Es hieß aber an den Tag vorher, wenn du im Hotel bist, gab es halt Essen im Hotel und die Schule hat das dann übernommen. Obwohl ich nicht spielen durfte, haben sie mich da hingenommen und mir also gezwungen, Chicken Fried Steak und, keine Ahnung, Chicken Wings und Pommes und alles Mögliche, das einfach nur, damit ich halt breiter werde. In dem Fall war denen echt egal, ob ich Muskelmasse zunehmen oder einfach nur, also du kannst halt nicht nur 15 Kilo wiegen, also wirklich so, wir fetten dich halt jetzt ab.
Und es funktioniert. Sebastian wird immer schwerer, kommt immer mehr an und stünde eigentlich kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft. Wenn ihm nur nicht sein Körper immer wieder im Weg stehen würde.
Und dann habe ich mir von der 2. zur 3. Saison in der Offseason direkt am Anfang das Bein gebrochen. Das war so das Jahr, wo ich eigentlich hätte spielen sollen. Das war so dieses, okay, jetzt bist du unser Tackle und. War dann kurze Saison quasi einigermaßen wieder fit. Hab dann wieder trainiert und dachte auch, okay, vielleicht bist du ein bisschen hinterher. Von Konditionsmilch, aber passt schon. Nach 2 Wochen habe ich mir dann einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Dann beim Training. ich war am Boden gefallen, für 45 Minuten lag ich da, kam nicht mehr hoch. Kam der Athletic Trainer zu mir hin und meinte, Krankenwagen gerufen wir nicht, ist viel zu teuer. Also entweder stehst du auf oder bleibst halt hier liegen. Dann irgendwann ins Krankenhaus gefahren mit einem Freund und mich da hinten in so einen Pickup-Truck gelegt. Da haben wir so diese Pferdedosis Schmerzmittel und irgendwie was auch immer man da irgendwie gespritzt bekommt. Und das ging dann für, also ging dann nach Hause, es ging dann noch irgendwie wieder, aber definitiv konnte ich nicht spielen. Haben wir dann 6 Monate halt rumgetuckert.
Und so kommt es, dass er erst in seiner 4. Saison so richtig durchstartet.
Und dann wurde ich halt zum Starter und dann zum All-Star und. Aber dann hat es auf einmal geklickt, dann war ich halt healthy in den letzten 2 Jahren halt durchgespielt, keine Verletzungen. Und dann ging es halt so. Was das Besondere war mir damals gar nicht bewusst, die Schule hätte jedes Jahr das Stipendium beenden können. Die gehen quasi immer nur von Jahr zu Jahr. Haben sie nicht gemacht.
Das große Glück von Sebastian war, dass es im Laufe seiner Karriere immer Leute gab, die sein Potenzial gesehen haben und die mutig und weitsichtig genug waren, genau darin zu investieren. Und am Ende sah auch genau so sein Weg in die NFL aus.
Well, okay, we're getting ready to prep
here in the second round. Tell us just a little bit about Vollmer, because he's one of the few we didn't have film of. From Germany, I didn't realize your scouting went that far.
So we think he gives us some flexibility. He's also a big man that works hard and brings some size and toughness. So we look forward to seeing him compete on the offensive line.
Am 25. April 2009 wird Sebastian in der 2. Runde des NFL-Drafts an 58. Stelle von den New England Patriots gepickt. Das Team, das nur 2 Jahre zuvor noch eine perfekte Saison gespielt hat. Und das mit Tom Brady, einen der größten Quarterbacks der Geschichte in der Mannschaft hat. Aber auch hier war es natürlich nicht der direkte Weg, der Sebastian zu den Patriots führte. Am Ende einer jeden College-Saison gibt es verschiedene All-Star-Games, bei denen sich die besten Spieler der Liga für den Draft und damit für die NFL empfehlen können. Das Problem war nur, Sebastian war nirgendwo dabei.
Dann gibt es noch ein sogenanntes East-West Shrine Game. Ein paar von meinen Mitspielern wurden eingeladen, wo ich persönlich dachte, dass ich besser sei als die. Hab mich dann mit dem Athletic Director, den ich am Anfang mal erwähnt habe, der jetzt nicht die höchste Meinung von mir hatte, zumindest am Anfang, darum gebeten, ob er nicht seinen alten Mitbewohner bei den Olympischen Spielen, ob er ihn nicht fragen kann, ob er noch einen Platz frei hat, weil er der Organisator des East-West Shrine Games ist. Er ist derjenige, der die Leute quasi einlädt. Da war halt so, nein, mache ich nicht. Ich bin dann da irgendwie 5 Tage ineinander hingegangen und ihn jedes Mal gefragt, irgendwie absolut genervt. Hat er dann irgendwann noch gemacht, hab dann auch die Einladung bekommen. War dann der 12. Tackle oder so beim ersten Training und dann, glaube ich, am nächsten Training dann der 5., dann der 3., dann der Starter. Also relativ schnell habe ich dann da hochgearbeitet und hatte ein richtig gutes Spiel gegen einen Defensive End, der sehr hoch gehandelt wurde. War aber nicht gut genug, um zum Combine eingeladen zu werden.
Der Combine wiederum ist eine Art Scouting-Messe für neue NFL-Talente. Hier wird jeder Spieler gewogen, gemessen und von Schnelligkeit über Sprungkraft bis zu Beweglichkeit in verschiedensten Fitness- und Athletiktests geprüft. Und Sebastian ist wieder nicht dabei. Aber immerhin gibt es noch den Pro Day, ein ähnliches Event, allerdings am eigenen College und mit deutlich weniger Aufmerksamkeit.
Der Pro Day wurde gehalten von Dante Scarnecchia, der Offensive Line Coach der Patriots war. Die haben den da quasi hingeschickt. War aber auch der einzige Coach, der bei dem Pro Day war. Da waren ein paar Scouts von anderen Profi, also von der NFL, aber wirklich ein einziger Coach. Und er hat mich da eben trainiert und war, das hat er mir damals nicht gesagt, aber dann, seitdem ich in Rente bin, wir haben gesagt, begeistert von einfach von der athletischen Fähigkeit beziehungsweise von der Stärke und wie ich mich da irgendwie auch beim sogenannten Shock, also beim, wenn er das Spielsystem erklärt und was du dann quasi zurückgeben kannst, wie schnell du Informationen verarbeiten kannst.
Und ähnlich erinnert sich auch Dante Scarnecchia selbst.
Because I was the only line coach, whatever I wanted him to do, he did. You know, and I could see specific things that I wanted to see. And so I went back and Bill said, well, you know, this was like the next week. And he goes, what do you think? And I said, I'd really like to see this guy on our football team.
Und dann kommt der Tag des Drafts. Allerdings sind mittlerweile nicht mehr nur die Patriots an Sebastian interessiert.
Ich dachte eigentlich, dass die Raiders mich draften wollen. Sie haben mir ja gesagt, okay, wir finden dich gut. 3. Runde. Also auf jeden Fall bei uns schon gesetzt, machen wir. Das haben dann irgendwann halt die Patriots erfahren. Und die hatten 4 Zweitrunden-Picks. Und wollten halt nicht mich zu den Raiders verlieren und haben dann mich in der 2. Runde gedraftet.
I think a lot of people were probably skeptical of the choice, but you know, as far as I was concerned, I said, we're not going to get a guy like this, and that's just how I felt about it. So he came in, and to his credit, he did everything that we could ever want a guy to do. And I just think he's one of the best people I've ever been around.
Und auch wenn nicht jeder seine Entscheidung nachvollziehen kann, setzt sich Skanek hier durch. Und so landet Sebastian bei den Patriots. Allerdings ist auch da die Ansage an diesen völlig unbekannten Deutschen erstmal klar.
Das Erste, was mir eben gesagt wurde, ist so, du weißt schon, dass wir gut sind, dass wir dich nicht brauchen, ne?
Aber dazu später mehr. Wir wollen jetzt erstmal einen Schritt zurücktreten und schauen, wie der Football überhaupt entstanden ist. Und das machen wir mit unserem Kumpel Johnny. Von Wissen mit Johnny. Und Footballwissen mit Johnny.
Alright, hallo liebstes NFL-Deutschland-Team. Ich hoffe, dass ich mich nicht so ultra oft faspel. Let's go.
Die Wurzeln des American Football gehen im Grunde mehrere tausend Jahre zurück und sind weltweit zu finden. Schon im antiken Griechenland spielte man Ippes Kyros, in Italien Hapastum, Kuju in China, Kiora bei den Maori in Neuseeland oder Pahahiman bei den Natives in Amerika. Insofern ist die Urform des Football eine der natürlichsten Volkssportarten der Welt.
Die Spieler haben gemeint, dass man einen Ball, meist eine Tierblase, in einen Bereich des gegnerischen Teams bringen muss. Und dabei ist mitunter alles erlaubt, außer Mord. Auch in Großbritannien wurden ähnliche Spiele gespielt, meist zwischen Dörfern. Und die Endzone der jeweiligen Teams, naja, die lag dann an der gegnerischen Kirche oder beim Stadttor. Das Ganze läuft ziemlich gewaltvoll ab damals. So wurde im 13. Jahrhundert zum Beispiel ein William Bernhard bei einem dieser Spiele versehentlich wohl erstochen.
Die Spiele konnten Beginn oder Ende einer Fehde zwischen zwei Dörfern sein oder auch einfach nur eine willkommene Möglichkeit, sich zu messen. Oder zu prügeln. Etwas, das nicht immer gerne gesehen war. Vor allem nicht bei den Obrigkeiten.
1835 zum Beispiel verbot in England der Highway Act das Spielen von Football auf dem Highway. Also, was man sich eigentlich vielleicht denken könnte, also dass man irgendwie zwischen Dörfern auf der Straße nicht spielen sollte, um den Verkehr irgendwie nicht zu beeinträchtigen. Aus dem Grund wurde dann auch schnell klar, das Spiel muss in einem begrenzten Raum, also auf einem Spielfeld stattfinden.
Was schon mal eine der wichtigsten Regeln war. Eine räumliche Begrenzung. Doch während das Spiel selbst eine Begrenzung fand, wuchs seine Idee schnell über seine Grenzen hinaus, bis nach Nordamerika.
Auch in den 1850er Jahren, da gab es so ein bisschen skurriles, zweifelhaftes Spiel. Das nannte sich Bloody Monday und zwar in Harvard, also in dieser sehr renommierten Universität. Da sind dann Freshmen gegen Sophomore-Studentinnen und Studenten angetreten in einer Mischung aus Fußball und MMA. Und das Ganze wurde dann verständlicherweise ziemlich schnell von der Polizei verboten.
Aber allen Verboten zum Trotz, oder vielmehr vor allem auch wegen all der Verbote, entwickelte sich der Sport immer weiter. Überhaupt war das 19. Jahrhundert das Jahrhundert der sportlichen Entwicklungen. Aber wir wollen nicht vorgreifen. Wichtig ist nur, dass Mitte des 19. Jahrhunderts eine entscheidende Spaltung passierte. Und zwar interkontinental. Während sich in Großbritannien das Urspiel in der Bevölkerung immer weiter Richtung Fußball entwickelte, passierte in den USA die Entwicklung an den Colleges. Denn all die großen Schulen, Yale, Harvard, Rutgers, Princeton, konkurrierten nicht nur in der Lehre, sondern auch auf dem Platz. Allerdings hatte jede Schule seine eigene Herangehensweise an das Regelwerk, was das Spielen untereinander nicht unbedingt vereinfachte.
Grundsätzlich war aber klar, es gibt einen Ball, es gibt zwei Tore oder Endzonen und es gibt viele Spieler. Wie viele Spieler, aber das unterschied sich. Mal durfte man den Ball in die Hand nehmen, mal nicht. Mal durfte man Leuten gegens Schienbein treten, mal gab's dafür einen Foul.
Das erste einheitliche Regelwerk gab es dann 1963. Damals noch von der FA, der Football Association in England. Noch 1869 gab es auch in den USA ein erstes offizielles Spiel unter diesen Regeln. Aber in den folgenden Jahren entwickelte sich der American Football in eine ganz andere Richtung. Und trotzdem brauchte es noch eine ganze Weile, bis wirklich ein eigener Sport erkennbar war. 11 Jahre nach den FA-Regeln beispielsweise entstand erst der Touchdown als Alternative zum Tor.
Entscheidend war hier Walter Camp. Camp wurde 1859 in New Britain, Connecticut geboren und war selbst Footballspieler, unter anderem als Halfback für Yale. Als solcher und vor allem später auch als Coach in Yale befasst er sich dann intensiv mit dem Regelwerk. Er sorgte unter anderem 1880 dafür, dass nur 11 statt 15 Spielern auf dem Feld standen, weil er der Geschwindigkeit der Spieler mehr Wert einräumen wollte gegenüber der Kraft. Denn je weniger Spieler, desto mehr Lücken, durch die ein schneller Spieler schlüpfen kann. Camp führte auch ein, dass man 3 Downs hatte, um 5 Yard zu erreichen. Außerdem auch die Line of Scrimmage und den Snap und gab dem Spiel dadurch wesentlich mehr Dynamik und taktische Möglichkeiten.
Wir sprachen eben schon vom 19. Jahrhundert als dem Jahrhundert der sportlichen Entwicklung. Und das war nicht nur im Football so. Die Industrialisierung war in vollem Gange. Bildung wurde immer mehr Menschen zugänglich. Und der Erfindergeist fand auch im Sport seinen Platz.
In Deutschland entwickelt Turnvater Jahn in der ersten Hälfte des Jahrhunderts das Turnen zu einer nationalen Bewegung. In den USA wurden Ende des Jahrhunderts nicht nur der Football, sondern auch Basketball und Volleyball als sanftere Alternativen zum Football einfach auf dem Reißbrett erfunden. Im Basketball wollte man der Physis des Footballs aus dem Weg gehen, indem man das Ziel, also den Korb, einfach deutlich über den Spielern platzierte und so das Spiel auf eine andere Ebene hob. Und im Volleyball wurde diese durch die zwei getrennten Felder nochmal auf die Spitze getrieben. Überall gab es damals sportliche Innovationen und den Drang, die Menschen in Bewegung zu bringen.
Und so gab es spätestens im Jahr 1882, auch im American Football, ein Set an Regeln, das sehr an die heutigen erinnert.
Die Spielzeit und die Punktevergabe für Touchdowns und Field Goals mussten noch angepasst werden, aber die Grundregeln, an denen American Football erkennbar war, die waren da.
Was natürlich nicht hieß, dass man nicht nochmal versuchen konnte, das Spiel zu verbieten. Denn immer noch kam es immer wieder zu schweren Unfällen. Unter anderem, weil die Teams militärähnliche Taktiken und Techniken verwendeten, um das Spiel unbedingt auf ihre Seite zu ziehen. Und so war es am Ende der amerikanische Präsident, Theodore Roosevelt, der die Wahl hatte, Football zu verbieten oder noch einmal revolutionieren zu lassen. Im Jahr 1905 ließ er die führenden Köpfe der größten Universitäten des Landes zusammenkommen, um das Spiel nochmal zu überdenken.
Unter anderem die Neutral Zone an der Line of Scrimmage und der Forward Pass wurden eingeführt, was allem voran das Spiel öffnete und nicht mehr so viele Gruppenclashes ermöglichte. Und bis heute entwickelt sich der Football mit jeder Saison weiter. Das Grundkonzept steht, aber die Dynamik befindet sich im ständigen Wandel.
Und das ist wahrscheinlich am Ende der größte Unterschied zum Fußball, dass sich der American Football bis heute ständig weiterentwickelt. Wie finden wir das perfekte Spiel und die dafür perfekten Spieler und Spielzüge?
Hey, we're gonna be on go, okay? I right tight, spider left, F motion to gun, crunch left, flex, key right, pop to gun, empty left, hex, halfback zap to gun, joker left, empty.
Und so entwickelte sich der Football über die Jahrzehnte zur wahrscheinlich amerikanischsten aller Sportarten. Das große Spiel, die große Show und immer die Möglichkeit, mit einem Big Play das Spiel auf den Kopf zu stellen. Die Chance, dass jemand wie Sebastian damals den Sprung ans College, geschweige denn in die NFL schaffen würde, obwohl er komplett in Deutschland aufgewachsen war, war genau genommen minimal gewesen.
Ich glaube absolut daran, dass es dieses Self-Made, also es gibt immer Menschen, die sagen, okay, ich habe alles selbst gemacht und bin ich, glaube ich nicht dran. Es hängt ja schon davon ab, ob man männlich oder weiblich ist. Es hängt ja davon ab, in welchem Land man geboren ist, wo und wie man aufwächst, wie groß man ist, wie stark man ist von der Geburt her und. Es gibt ja so viele Dinge, auf die man absolut keinen Einfluss hat.
Remember, he came to this country, didn't even speak English. They handed him the playbook and he had to go get his vocabulary book first.
Maybe one of the great things about growing up in Germany and not speaking very much, very good English is the fact you don't know what it means to have somebody tell you you're going to protect Tom Brady's blind side.
Und trotzdem hatte Sebastian mit Deutschland sogar noch einen Vorteil, weil Deutschland im Grunde seit jeher die American Football Nation in Europa ist. Und warum das so ist und welche Umstände Sebastians Weg und den all seiner Nachfolger erst ermöglichten, das erfahrt ihr in der nächsten Folge.
Das war Folge 1 der zweiten Staffel von Part of the Game. Abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und hört auch gerne die erste Staffel nochmal rein. Part of the Game, präsentiert von der DKB, ist eine Produktion von der NFL Deutschland und Maniac Studios. Autor und Sprecher Nils Stratmann. Executive Producer Michael Krapohl für die NFL und Daniel Sprügel für Maniac Studios. Projektmanagement Alina El-Meshai für die NFL und Simon Wimmeler für Maniac Studios. Schnitt und Sounddesign Robin Richter für Maniac Studios. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.